Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe. Wir wollen Ihnen heute Blue Manifesto, den Rettungsplan für gesunde Meere, vorstellen. Dazu ist mein Gast der Journalist und Vorstand der Deutschen Stiftung Meeresschutz, der Diplombiologe Ulrich Kalowski. Ja, Wasser, Meer, Sonne, Sommer, die meisten Menschen, die lieben das Meer und sie verbinden damit auch Vergnügen. Die Weltmeere, sie bedecken mehr als 70% der Erdoberfläche und dennoch gehören die Ozeane zu den am wenigsten geschützten Gebieten der Erde. Überfischung, industrielle Nutzung, intensiver Schiffsverkehr, die andauernde Verschmutzung und die zunehmende Maße des Klimawandels drohen die faszinierende Vielfalt der Ozeane zu vernichten. Warum die Weltmeere unseren Schutz brauchen, was Gesellschaft und Politik dazu beitragen müssen, darüber sprechen wir jetzt mit dem Meeresschutzexperten Ulrich Kalowski. Der Diplombiologe ist freier Wissenschaftsjournalist. Er arbeitet seit über 20 Jahren für verschiedene Tier- und Naturschutzorganisationen mit dem Schwerpunkt Delfin- und Meeresschutz. Er ist Mitbegründer der Bürgerstiftung Deutsche Stiftung Meeresschutz und er ist freier Mitarbeiter der Gesellschaft der Rettung der Delfine. Heute ist Ulrich Kalowski mein Studiogast. Er steht meinen Fragen, liebe Zuhörer, Rede und Antwort. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Böhler. Ja, freut mich, dass ich hier sein kann. Und guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer.
Als Sie vor etlichen Jahrzehnten Ihr Studium als Biologe absolviert haben, war Ihnen da schon klar, dass Sie zu den Meerestieren so Ihre Liebe und zu den Ozeanen Ihre Liebe entwickeln würden oder Ihr Interesse?
Das kam eigentlich erst später. Mein Interesse oder meine Liebe galt allgemein den Tieren und dem Schutz von Tieren und Natur. Und folgerichtig habe ich dann mit ein wenig Glück beim Deutschen Tierschutzbund eine erste Anstellung gefunden. Da spielte Meeres- und Meerestierschutz zwar auch schon eine gewisse Rolle, aber es ging noch mehr um andere Problembereiche, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen. Insbesondere landwirtschaftliche Tierhaltung, Tierversuche für Kosmetika, dann der ganz normale Tierschutz in Tierschutzvereinen, Aufnahme von Hunden und Katzen. Und so fing das alles an und über dann ein Schlenker nach Afrika zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Berggorillas, hat es mich dann zu dem Delfin- und Meeresschutz verschlagen über verschiedene Umwege. Und da bin ich jetzt seit gut 20 Jahren mit noch immer dem einen oder anderen Schlenker in den terrestrischen Bereich, in den Tierschutzbereich, der mir nach wie vor sehr am Herzen liegt, tätig. Mhm. Schlussendlich hängt das ja auch alles miteinander zusammen. Das, was wir hier an Land den Tieren oder auch der Natur antun, spiegelt sich schlussendlich im Kleinen wie im Großen auch in den Meeren wieder. Also wenn wir jetzt mal mit einem ganz großen Problem anfangen, Sie haben erwähnt Klimawandel, der rückkoppelt natürlich wiederum mit den Meeren. Und die Meere antworten an uns oder an die Atmosphäre mit Reaktionen, die dann unterm Strich dazu führen, dass wir einen Negativtrend in massiver Weise sowohl in den Ozeanen, aber auch an Land erleben werden.
Das meint man gar nicht, ne? Dass so ein paar Grad, die sich das Meer erwärmt, dass es solche Auswirkungen hat. Aber vielleicht kann man es nachvollziehen, wenn die Zimmertemperatur manchmal ein Grad zu kalt ist oder zu warm, dass auch wir Menschen uns dann schon nicht mehr so wohl fühlen. Haben Sie denn dann auch viele Tiere zu Hause oder sind Sie da versucht, auch zu Hause Tiere zu halten?
Ja, natürlich. Wir haben also seit jetzt fast 11 Jahren leben wir in Gemeinschaft mit unserer Vierbeinerin, die uns als Mitlebewesen akzeptiert hat und wir sehr gut gelernt haben, miteinander zurechtzukommen. Für mehr Tiere reicht so eine Mietwohnung.
Ich nehme mal an, es ist ein Hund oder eine Katze.
Ja, ein Hund. Ein Hund. Ja, natürlich. ja gut, Katzen hätte auch sein können.
Es gibt noch mehr Vierbeiner, aber, die man zu Hause halten kann.
Ja, genau. Ich bin ein absoluter Hundemensch und von daher ist der Automatismus dann in die Richtung denkend abgelaufen. Aber für mehr reicht es in der Mietwohnung hier in München nicht. Gerne mehr, aber da müsste man dann den Wohnort wechseln und aufs Land hinausziehen.
Heute ist der Tag des Meeres, ein noch recht junger Aktionstag, der seit 2009 von den Vereinten Nationen initiiert wird. Also es ist ein weltweiter Tag. Erklären Sie uns, worum geht es bei dem Aktionstag und wie beteiligt sich auch Ihre Stiftung, die Deutsche Stiftung Meeresschutz, am Welttag der Ozeane?
Ja, den Aktionstag, der wurde im Erdgipfel von Rio ins Leben gerufen, gibt es seit 2009. Und er soll nochmal einen Brennpunkt, einen Fokus, wie das diese Tage so an sich haben, auf ein bestimmtes Problem richten, nämlich in dem Fall auf den doch bedenklichen Zustand der Ozeane. Und wir als Stiftung, Deutsche Stiftung Meeresschutz, haben anlässlich des Welttags der Ozeane den arg vernachlässigten und nicht so stark beachteten Bereich Tiefseebergbau nochmal versucht ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Und hier zeigt sich dann gleichzeitig auch, wie vielfältig ist das, was man im Bereich Meeresschutz macht, machen muss, machen kann. Wir haben parallel dazu eine Unterstützung auf den Weg gebracht für eine Tierrettungsstation, das Robbenzentrum auf Föhr. Da geht es dann wieder um ganz anderen Bereich, nämlich den Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, unserer heimischen Artenvielfalt und um aktive von Tierrettung von Robben in Not. Da spielt also der Bereich Tierschutz wieder sehr stark mit rein. Und als drittes sind wir gerade dabei, das einzutüten, eine Forschungsförderung für ein Projekt in Australien. Da geht es um verbesserte Möglichkeiten, und da spielt jetzt der Klimawandel wieder stark rein, zur Korallenrestauration mit der gleichzeitigen Suche nach besseren Anti-Bio-Fouling-Substanzen.
Was heißt das?
Da sind wir jetzt schon sehr stark im Thema, aber es zeigt die Vielseitigkeit dessen, was wir oder was viele, die in dem Bereich arbeiten, machen. Das geht also von Tiere retten, schützen und dem Lebensraum wieder zuführen, bis hin zu etwas komplexeren Geschichten. Wie kann ich das Korallenwachstum künstlich wieder anregen? Und Anti-Bio-Fouling ist im Grunde genommen, kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal mit dem Schiff gefahren ist. Schiffe, da siedeln sich Organismen an, erst Algen und dann Krustentiere, und die verlangsamen die Geschwindigkeit, erhöhen den Kraftstoffverbrauch. Und um das zu verhindern, werden diese Schiffe mit Anti-Bio-Fouling-Anstrichen versehen, die also verhindern sollen, dass...
Die Stoffe werden nach und nach wieder ins Meer abgegeben.
Die werden ins Meer abgegeben, die sind sehr giftig. Ja. Einige sind auch schon verboten worden. Die schädigen insbesondere Korallen. Und um Korallen wieder anzusiedeln oder zu züchten, muss man eben verhindern, dass sich auf den Substraten, wo man die Korallen ausbringt, andere Organismen, eben die sich auch an Schiffen ansiedeln, dort ansiedeln, um den Korallen Konkurrenz zu machen. Da haben sie also im Nebeneffekt noch vielleicht, hoffen wir, ein Substrat oder einen Anstrich gefunden, der dann auch beim Anti-Bio-Fouling bei Schiffen hilfreich sein könnte.
Welttag der Meere, das ist heute. Es ist natürlich klar, dass wir uns im Rahmen der Lebenshilfe, bei uns gibt es die Reihe auch Fokus Schöpfung, die haben wir vor 3-4 Jahren ins Leben gerufen, anlässlich der Umweltenzyklika von Papst Franziskus, dass wir immer wieder auch auf den Erhalt unserer Schöpfung schauen, was wir Menschen dazu beitragen können, auch im Kleinen, die von Gott gegebene Schöpfung zu erhalten. Heute im Fokus stehen die Weltmeere am Welttag der Ozeane. Mein Gast ist der Diplombiologe, der Journalist Ulrich Karlowski, der sich die Meerestiere und so das Engagement um das Meer zur Aufgabe gemacht hat und ja auch als freier Journalist auch bei der Gesellschaft der Rettung der Delfine auch sozusagen hauptberuflich arbeitet. Vielleicht noch, dass wir so verstehen, was so Ihre Stiftung, die Sie ja mitgegründet haben, was so Ihr Tagesgeschäft ist, dass Sie uns da so noch mal ein bisschen erzählen, worum Sie sich gerade so besonders kümmern.
Das, was ich gerade gesagt habe, das ist auch schon im Grunde unser Tagesgeschäft, weil wir hätten all diese Dinge natürlich angeschoben, auch ohne diesen Welttag der Ozeane. Für uns ist es und für alle anderen, die in dem Bereich arbeiten, ist natürlich jeder Tag des Jahres ein Welttag der Ozeane, weil man kann es nicht bei diesem einen Tag belassen, wo mal die Öffentlichkeit aufmerksam wird, da ist ein Problem, ein großes Problem, und am nächsten Tag gibt es schon das nächste Problem oder den nächsten Tag für irgendwas anderes. Wir machen das tagtäglich, und diese Projekte, die hätten wir jetzt auch ohne diesen Welttag der Ozeane, das war jetzt zufällig, dass es zusammentraf, auf den Weg gebracht. Und unser Tagesgeschäft besteht im Grunde genommen aus darin, Forschungsprojekte zu fördern für einen besseren Korallenschutz, für besseren Schutz von Mangroven, also ganz wichtigen, für uns auch, für uns Menschen wichtigen Lebensräumen, die uns schlussendlich mit Fisch und auch mit Küstenschutz versorgen, Projekte für direkte Tierrettung und zur Müllbeseitigung, für den Haischutz. Es ist extrem vielfältig, was man da machen kann. Leider kann man nicht immer alles machen, was man möchte, weil am Ende des Tages fehlt es dann doch ein bisschen immer auch am nötigen Kleingeld. Das ist eine andere Säule, die wir beackern. Wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden. Als Bürgerstiftung ist das zwangsläufig der Fall.
So wie Radio Horeb auch. Wir sind ja auch Privatradio, leben zu 100% von den Spenden unserer Zuhörer, keine Steuergelder aus der Kirche, auch Sie sicherlich keine.
Als Bürgerstiftung ist halt ausgeschlossen, dass aus dem sehr, sehr kleinen Stiftungskapital Erlöse fließen, mit denen man arbeiten kann. Also es wird zu 100% aus Spenden oder auch Geldzuweisungen finanziert, was wir machen. Und da wären im Grunde sehr viel mehr finanzielle Ressourcen notwendig, um gegen ein Gegengewicht zu setzen gegen die Kräfte, gegen die wir kämpfen. Wenn man die Fischereiindustrie zum Beispiel betrachtet, das ist ein Milliarden-Dollar-Geschäft, und die sind extrem gut vernetzt. Die haben sehr, sehr starke Lobbykraft in der EU, auch in der Politik, sind die besonders in den Südländern extrem gut verankert. Und um da wirklich ein Gegengewicht zu setzen, auch mit so einem Papier wie dem Blauen Manifest, da müssen sie natürlich schon was in die Waagschale werfen können. Und deshalb haben sich im Blauen Manifest auch über 100 Organisationen zusammengeschlossen, weil man alleine ein bisschen auf verlorenen Posten dann steht, wenn man das versucht.
An wen richtet sich denn das Blaue Manifest oder Blue Manifesto, der Rettungsplan für gesunde Meere?
Der richtet sich ganz konkret an die EU. Ziel ist es, bis innerhalb von 10 Jahren einen guten Zustand der Meere zu erreichen. Hier haben sich also über 100 Organisationen, auch kirchliche Organisationen, im Übrigen zusammengefunden, um der EU mal eine Roadmap zu geben. Das müsst ihr bis zum Jahr 2022 erreicht haben, das bis zum Jahr 2025 zum Beispiel. Bis Ende 2022 soll es in EU-Gewässern nicht mehr möglich sein, Gas und Öl zu fördern aus den Meeren. Oder es sollen ganz klare und harte Regeln für nachhaltige Fischfangmethoden ohne Beifang verabschiedet werden. Es soll ein Moratorium für Tiefseebergbau verhängt werden. Das sind alles sehr, sehr hochgehängte Forderungen, die dann im Endeffekt hinauslaufen, dass wir im Jahr 2030 einen Situation haben, wo wir noch von den Meeren leben können, sie nutzen können, aber sie nicht gleichzeitig dabei zerstören. Kernpunkt dieses Rettungsplans, wie auch der meisten anderen, die es gibt, es ist ja nicht der einzigste, ist, dass mindestens 30% der Meeresschutz, der Meeresgebiete unter Schutz gestellt werden. Und zwar unter konsequenten und auch funktionierenden Schutz. Denn es gibt zwar jede Menge Meeresschutzgebiete, auch in Deutschland, aber die funktionieren nicht, weil sie nicht überwacht werden oder weil es gesetzlich nicht möglich ist, dort wirklich alles zu verbieten. Deutsche Meeresschutzgebiete sind zum Beispiel reine Papiertiger. Da können sie Stellnetze aufstellen, da können sie, wenn sie das nötige Kleingeld haben, nach Öl und Gas bohren. Da können jede Menge Schiffe durchfahren im Weltnaturerbe. Wattenmeer steht sogar noch eine Ölplattform, die dort lustig Öl vor sich hin fördert. Wenn da mal was passiert, ist das gesamte Wattenmeer am Ende kaputt und kommt nie mehr wieder. Und deshalb haben wir zwar Meeresschutzgebiete, aber keinen Meeresschutz, weil der passiert da nicht. Auch ein Robert Habeck hat da in Schleswig-Holstein, als er Umweltminister war, nichts bewegt, aber auch gar nichts. Und führt dann zum Beispiel für die Deutsche Ostsee dazu, dass wir unsere einzige heimische Walart, den Schweinswal, drohen zu verlieren, weil wir ihn nicht konsequent genug schützen. Aber der Schweinswal ist sicher nicht das einzigste Lebewesen, was dort Lebensraum und Lebensmöglichkeiten verliert. Es ist ein globales und allumfassendes Artensterben, mit dem wir uns konfrontiert sehen. Und da sollen dann solche Pläne oder Roadmaps wie das Blue Manifest die Politiker aufrütteln und einen Fahrplan an die Hand geben. So könnt ihr es machen, so könnte es gehen. Und wir wollen versuchen, dass das auf den Weg gebracht wird. Ob es gelingt, ist eine ganz andere Frage.
Die Lebenshilfe zum Welttag der Ozeane. Mein Gast ist der Journalist und der Vorstand der Deutschen Stiftung Meeresschutz, der Diplom-Biologe Ulrich Karlowski. Blue Manifesto, der Rettungsplan für gesunde Meere, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Wir wollen Ihnen dieses Papier vorstellen, von dem jetzt nicht so viel Information bisher durch die Presse gegangen ist. Also mir war das Papier vorher nicht bekannt. Seit wann gibt es das denn? Das ist jetzt Anfang diesen Jahres wurde es verabschiedet und auch dann schon den Europapolitikern vorgelegt.
Genau, das ist ganz sozusagen ganz frisch. Mhm. Im März wurde es auf den Weg gebracht. Da hatten dann die Organisationen, die sich beteiligen wollten, das mitgezeichnet. Angeschoben wurde es von 3-4 Dachorganisationen, Seas at Risk, Surfrider Foundation, der Umweltstiftung WWF. Und da war noch jemand dabei, ja, war wahrscheinlich noch jemand dabei.
Und BirdLife European habe ich mir noch aufgeschrieben, ja. Oder Client East.
Ja, und dem haben sich dann eben über 100 nichtstaatliche Organisationen aus ganz Europa angeschlossen.
Und so auch Ihre Stiftung,
und so auch
Vorstand,
genau,
Sie sind die deutsche Stiftung.
Natürlich, weil es auch in unserem Interesse ist, dass derartige Forderungen deutlich bei der EU vorgebracht werden. Und Es ist ja nicht so, als ob sie nichts täte, aber es ist halt zu langsam und zu wenig. Sie hatte ja schon selber eine Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie im Jahr 2008 auf den Weg gebracht, über die man auch nicht so viel weiß. Dort war das Ziel von 2008 bis 2020, also 12 Jahre, im Jahr 2020, also jetzt, einen guten Zustand der Meere durchgesetzt zu haben. Dazu wurden bestimmte Parameter angelegt, anhand derer man das messen konnte. Also es war auch quantifizierbar. Artenvielfalt, Zustand der Verschmutzung mit Plastikmüll und anderem Müll, Einleitung von Phosphaten und Stickoxiden, Stickstoff aus der Landwirtschaft, Einleitung von Ackergiften. Das konnte man alles messen und alle 2 Jahre mussten die Mitgliedstaaten einen Report zum Zustand ihrer Ozeane anhand dieser Parameter abliefern. Der letzte war 2018. Und ja, leider, der deutsche Report ist relativ deprimierend, denn bei fast allen Parametern, die dort gemessen wurden, hat es eine Verschlechterung und keine Verbesserung gegeben, außer bei unseren heimischen Meeressäugern. Das hat sich da ein wenig stabilisiert. Die Kegelrobbe ist zurück, was sehr erfreulich ist. Unser größtes heimisches Raubtier. Der Schweinswal der Nordsee ist auch einigermaßen stabil geblieben. Aber der Hering in der westlichen Ostsee steht mittlerweile auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Ich meine, wie kann das sein? Das ist Brot- und Butterfisch für die Ostseefischer über Jahrzehnte gewesen. Viele, viele Menschen essen den auch zu Recht gerne. Und jetzt steht er auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Das heißt, diese Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie hat nicht funktioniert. Deshalb sind Rettungspläne wie das Blue Manifest, was genaue Zeitpunkte festlegt, das muss bis dahin gestehen. Zum Beispiel Durchsetzung nachhaltiger Regeln für den nachhaltigen Fischfang. Keine Genehmigung und Durchführung mehr von Öl- und Gasbohrungen im Meer. Verbot von Tiefseebohrungen.
Aber kommen wir vielleicht nochmal, wir wollten uns jetzt auch darüber unterhalten, wie sich vielleicht die Meere schon doch auch erholt haben oder Inwieweit hat sich denn der Corona-Lockdown auf die Schifffahrt ausgewirkt? Was können Sie dazu sagen?
Ja, so schnell können Pläne, die man macht, dann auch wieder durcheinander geraten. Oder ja, im Grunde genommen müsste man das Blue Manifest jetzt nochmal neu formulieren, und zwar erst im nächsten Jahr oder dann zu einem Zeitpunkt, in dem sich dieses gesamte Geschehen auf den Meeren und überhaupt in unserer Gesellschaft wieder einigermaßen eingepegelt hat auf einen Zustand, der dann auch in die, wo man auch eine Zukunftsplanung dann treffen kann. Die Schifffahrt ist während der harten Zeiten des Lockdowns fast vollkommen zu erliegen gekommen. Dazu muss man wissen, davor sind 80% des weltweiten Handels per Schiff über die Ozeane transportiert worden, mit allen negativen Folgen, die damit verbunden sind. Die großen Containerschiffe, die Frachtschiffe verbrennen zum Beispiel vorrangig ganz dreckiges Schweröl. Dort wird also massiv viel Klimagas in die Atmosphäre geblasen und eine erhebliche Umweltverschmutzung erzeugt. Es ist ein enormer Lärmpegel damit verbunden mit dieser Schifffahrt. Und es werden auch größere Meerestiere, Wale zum Beispiel, sind da besonders betroffen, in großer Zahl überfahren. Das Thema Schiffskollisionen spielt da rein. Das hat es jetzt alles nicht mehr gegeben. Das ist alles sehr, sehr stark zurückgegangen. Wie wird es jetzt in den nächsten Monaten sich wieder aufstellen? Werden wir überhaupt noch in diesen Wirtschaftskreislauf zurückkommen, den es vorher gab, in dieses Nimm, 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 diesen Turbokapitalismus, der herrschte? Und gibt es vielleicht Wege oder werden Wege gefunden, das Ganze sanfter, nachhaltiger, mitfühlender mit der Natur und mit den Meeren zu gestalten? Das wissen wir jetzt noch nicht. Es hängt jetzt viel davon ab. Ja, wir hängen im Grunde genommen von einem Organismus ab, den wir nicht sehen können und der jetzt die gesamte Welt auf den Kopf stellt. Und wenn wir dann auf dem Kopf stehen, dann können wir vielleicht sehen, wie es weitergeht.
Das sagt mein heutiger Gast, der Diplom-Biologe Ulrich Karlowski. Die Ozeane, sie sind der größte Lebensraum unseres Planeten, bedecken 70% der Erdoberfläche. Alles Leben, viel Leben ist im Meer. Überwältigende Artenvielfalt ist noch, ja, auch weitgehend ja unerforscht. Die Ozeane, sie stabilisieren auch unser Klima. Milliarden von Menschen sind auch auf Nahrung angewiesen aus den Meeren. Und doch sind sie in Gefahr. Sie sagen, dass es nur wenige Jahrzehnte gedauert hat, bis der Mensch es geschafft hat, sämtliche Ozeane bis an ihre Belastungsgrenzen und darüber hinaus auszubeuten.
Richtig.
Wir lieben es, guten Fisch zu essen, auch Haifisch, Fische, die eben nun mal aus den Ozeanen kommen und nicht nur aus den beheimateten Flüssen und Seen. Was kann vielleicht jeder Einzelne dazu beitragen, jetzt gerade wenn es so um das Stichwort auch Fischerei geht? Also das eine ist jetzt, haben wir schon gehört, wenn es darum geht, um den Handel, dass wir schauen, wo kommt jetzt das Fleisch her, was ich esse? Ist es Tiefkühlfleisch, was vielleicht hierher gekommen ist vom Rind aus Kanada oder aus Mittelamerika? Ja. Ist das, was ich gerade hier verwende, kam es aus Asien? Wo ist es hergestellt worden, die Rohstoffe? Aber das andere ist ja auch die Nahrung. Woher beziehe ich zum Beispiel den Fisch?
Vollkommen richtig. Lassen Sie mich noch einen anderen Punkt kurz zur Bedeutung der Ozeane für uns, als einzelner Mensch nochmal deutlich machen. Auch während wir hier sitzen, atmen wir ein und aus. Und jeder zweite Atemzug, den wir tätigen, stammt der Sauerstoff aus den Ozeanen. Man kann sich das sicherlich nicht vorstellen, aber wenn das jetzt wegfallen sollte, also erzeugt von Phytoplankton und anderen Algenarten, dann wird die Luft aber in der Tat sehr eng.
Dünn,
okay, sozusagen. Sie hatten gesagt, ja, es ist, da denkt niemand im normalen Alltag drüber nach, aber wir haben den Ozean in der Tat das Leben, auch das, was so wie wir es führen und führen können, zu verdanken. Und jeder kann auch im Alltag, Sie erwähnten es, über bewusstes Verhalten etwas zum Schutz der Meere beitragen. Denn alles, was wir hier tun, spiegelt sich letzten Endes dort auch wieder in diesem gigantischen, riesigen Lebensraum. Das fängt über die Wahl der Nahrungsmittel an. Wir Deutschen essen zum Beispiel, und das betrifft andere Nationen aber auch, viel zu viel Fisch. Jeder Deutsche verzehrt im Schnitt 14 Kilogramm Fisch. Deutschland hat Anfang April sein End of Fish Day gehabt. Das ist also der Tag, an dem die deutschen Fischer nicht mehr in der Lage waren, unsere Versorgung mit Fisch sicherzustellen. Ab diesem Tag sind wir also auf Importe aus anderen Ländern angewiesen. Dieser Tag rutscht dummerweise immer weiter nach vorne ins Jahr. Das heißt, die Ressource Fisch, das Nahrungsmittel, wird immer knapper. Wie kann man das nur ändern oder verhindern, dass es in eine andere Richtung geht? Da ist ein Schritt ganz sicher weniger. Und wenn, dann schauen, wo kommt er her, wie wurde er gefangen? Kann ich vielleicht auch auf Fisch aus Süßwasserzuchtanlagen ausweichen? Welche Produktionsbedingungen herrschten da? Und so kann man dann aber auch über die Lebensmittelauswahl des alltäglichen Bedarfs, was jetzt nicht Fischprodukte oder Fisch betrifft, sehr viel für die Meere tun. Denn die von der industrialisierten Landwirtschaft hergestellten Fleischprodukte zum Beispiel, die wir kaufen, die sind alle mit immensen Folgeschäden nicht nur für uns selbst, für unser Grundwasser, das verseucht wird, sondern auch für die Küstenmeere verbunden. Denn all dieser Kladderadatsch, diese Giftstoffe, diese Ackergifte, diese Hormone, die landen nicht nur bei uns auf den Ackern, in den Flüssen, sondern schlussendlich auch im Meer und arbeiten dort negativ natürlich weiter und richten einen immensen Schaden in der Artenvielfalt an. Wir haben heutzutage 25% der unserer Ostsee sind schon sogenannte Todeszonen. Da gibt's kein Leben mehr. Dieses sauerstofffrei, das letzten Endes hat es auch damit zu tun, dass die Ostsee sich keinen großen Wasseraustausch hat mit der Nordsee und dem Atlantik. Das ist halt sehr knapp da oben zwischen Dänemark und Schweden. Aber es hat auch massiv damit zu tun, dass so viel Nährstoffe aus der industrialisierten Landwirtschaft ins Meer gespült werden und dort die Algen zu so einem Monsterwachstum anregen. Und die sterben dann ab. Das wird dann sinkt nach unten, wird abgebaut, Sauerstoff wird verbraucht, patsch, Feierabend, Todeszone. Ein Viertel unserer Ostsee ist tot.
Und welche Gebiete sind das?
Wie bitte?
Wo sind diese Gebiete, die tot sind, weil die Ostsee erstreckt sich ja?
Die sind relativ in der Nähe der Küste, befinden die sich, weil dort natürlich die Konzentration an den eingespülten Nährstoffen aus der Landwirtschaft am höchsten sind. Mhm. In der Nähe von Fehmarn.
Also auch bei uns in deutschen
Ja, in, Deutsch, in der deutschen Ostsee.
An der deutschen Ostsee.
An der deutschen Ostseeküste.
Mhm. Ja.
Also wir haben sehr viele Stellschrauben, mit denen wir von Land aus das Leben in den Meeren positiv beeinflussen können. Abgesehen davon, dass wir natürlich auch unser eigenes Leben damit positiv beeinflussen, wenn wir verstärkt Produkte aus biologischer Landwirtschaft konsumieren. Weniger ist mehr, ist eigentlich das Motto.
Sie plädieren, das habe ich rausgehört, für mehr Süßwasserzuchtanlagen. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, da hatten viele Leute einfach eigene Teiche, wo sie sich ihre eigenen Fische gezüchtet haben. Sogar bei uns in der Straße hat sich jemand direkt an der Straße ein riesiges Wasserbecken gehabt, wo es Karpfen gab, und jeder Nachbar hat sich gefreut, wenn er da ab und zu einen Karpfen auch käuflich natürlich erstehen durfte, wurde regelmäßig auch sauber gemacht, also dass die Fische auch gute Lebensbedingungen haben.
Da haben Sie gerade das richtige Zauberwort gesagt, ab und zu. Und genau das ist der Punkt. Ab und zu Fisch essen und dann schauen, wo kommt der her, wie wurde der gefangen. Ab und zu Fleisch, und wenn, dann eben nicht von Tieren, die also unter unendlich entsetzlichen Qualen gehalten wurden und dann entsprechend brutal geschlachtet wurden, sondern aus biologischer Produktion. Das ist ein großer Schritt für uns selbst, für die Tiere, für die Natur, aber am Ende des Tages auch ganz besonders für die Meere.
Lebenshilfe zum Welttag der Ozeane. Wir sprechen über das Rettungspapier Blue Manifesto, der Rettungsplan für gesunde Meere, der Ende Januar veröffentlicht wurde, im März an die europäischen Politiker weitergegeben wurde. Über 100 Umweltorganisationen haben dieses Papier unterzeichnet. Und der verfasste Plan hat konkrete Maßnahmen, ein Maßnahmenpapier, dessen Umsetzung bis 2030 gefordert wird, Mindestmaßnahmen, natürlich die Ziele hochgesteckt. Ja. So sagt es mein heutiger Gast, der Diplombiologe und Umweltjournalist Ulrich Karlowski. Liebe Zuhörer, Sie können jetzt auch, so ist es üblich bei uns in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, mit unserem Gast ins Gespräch kommen. Was beobachten Sie in Bezug auf die Meere? Was bewegt Sie? Rufen Sie uns an. Stellen Sie Ihre Fragen. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008 089, die Münchner Vorwahl, und die Rufnummer 517 008 008. Natürlich werden wir noch auch über die Vermüllung sprechen, was wir auch dazu beitragen können, damit es aufhört, welche Länder auch am meisten vielleicht daran beteiligt sind. Es sind schon Stichworte gefallen, wie auch das bestimmte Gebiete wie die, oder auch Organismen wie die Korallen sind ja auch ganz stark in Gefahr, wie sie wieder aufgebaut werden können. Und wir werden uns auch noch mal intensiver über den Tiefseebergbau auch austauschen, weil ich denke, das ist auch vielen Menschen gar nicht bewusst, dass der Kobalt, der nötig ist für Akkus und auch für die Energiewende, die wir ja auch alle anstreben, dass der auch im Pazifik gewonnen wird und das natürlich bei Ihnen als Meeresschützer für Aufschrei sorgt, wo Sie sagen, Vorsicht mit Bedacht. Also bleiben Sie dran. Es geht hier gleich weiter in der Lebenshilfe auf Radio Horeb zum Welttag der Ozeane. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Fokus Schöpfung. Die Schöpfung, die von Gott gegeben ist. Sie steht im Mittelpunkt. Heute die Meere. Am Welttag der Ozeane möchten wir uns an diesem weltweiten Aktionstag beteiligen. Wir haben dazu den Journalisten und Vorstand des Deutschen Stiftung Meeresschutzes eingeladen. Ulrich Karlowski aus München ist er. Er sitzt mir gegenüber, steht meinen und Ihren Fragen Rede und Antwort. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer. Sie haben rege auch davon Gebrauch gemacht. Wunderbar. Frau Barbara Heimerer-Hallammer, Sie haben uns angerufen. Sie haben die 089-517-008-008 gewählt. Guten Morgen, grüße Gott.
Guten Morgen. Ich wollte den Herrn Karlowski fragen, was er darunter versteht, dass man ab und zu Fisch verzehren soll.
Bezieht sich das, das ist gut. Die Frage haben wir nämlich in der Pause auch geklärt.
Oder, tut mir leid, ich musste das Radio abschalten. Oder bezieht sich das nur auf den Meeresfisch oder auch auf verantwortungsbewusst den Zuchtfisch? Weil es heißt ja, man soll einmal in der Woche zur Gesunderhaltung des eigenen Körpers Fisch essen, wegen der Omega-3-Fettsäuren. Bitte.
Ja, das ist eine gute Frage. Es heißt zwar, man soll einmal in der Woche Fisch essen, ja, aber Sie sollten schon schauen, wo der auch herkommt.
So ist es.
Weil Meeresfisch kumuliert natürlich auch die gesamten Giftstoffe, von denen ich vorhin gesprochen habe. Quecksilber, DDT, PCB, alles, was wir so in die Meere leiten, landet schlussendlich am Ende des Tages im Fisch. Die so an zweiter, je nachdem, was für ein Fisch, über was für ein Fisch wir reden, an entweder relativ weit oben oder ganz oben in den Nahrungsnetzen stehen. Thunfisch zum Beispiel ist ein Raubfisch, der von fast, der ganz oben steht. Und da haben sie zum Teil eben auch Belastungen die dann wiederum nicht gesund sind, trotz Omega-3. Da muss man eben schauen, ob man diese Omega-3-Fettsäuren woanders substituieren kann. Und sie haben diese ganzen Belastungen natürlich weniger, wenn sie sich auf Süßwasserfisch konzentrieren, der dann auch aus möglichst artgerechter Haltung stammt.
Also auch heimische Fische.
Heimische Fischarten. Mhm. Oder auch Zuchtanlagen, die nach Biokriterien aufgestellt werden. Biozuchtlachs zum Beispiel gibt es aus Schottland, der auch getestet wird. Da können Sie dann also auch eine relative Sicherheit haben, dass diese Umweltbelastungen sich im Fisch nicht widerspiegeln. Also ich plädiere nicht dafür, einmal die Woche Fisch zu essen.
Obwohl Sie haben eben gesagt, dass Sie auch einmal die Woche Fisch essen.
Das ist richtig, aber ich versuche das auch zu reduzieren. Ich esse den auch nicht, um Omega-3 oder sonstige Fettstoffe oder Fettsäuren mir zuzuführen, sondern ich muss zugeben, das schmeckt auch.
Mir schmeckt Fisch auch sehr gut. Das ist eine ganz wichtige Frage gewesen. Dankeschön dafür. Alles Gute an Sie. Behüt Sie Gott. Aus Karlsruhe hat uns nun eine Dame angerufen, die ich herzlich begrüße. Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie hören mich jetzt, ja?
Ja, wir hören. Sie sind live auf Sendung.
Also mich beschäftigt der Zustand der Meere schon jahrzehntelang. Ja. Und das ist also ein Herzensthema für mich. Nachdem ich jetzt höre, wie schlimm es aussieht, kam mir der Gedanke, dass es ja eigentlich zugeht wie im Krieg, dass da wurden anschließend Lebensmittelmarken ausgegeben für das, was jeder haben sollte. Also erinnere ich mich, dass meine Geschwister sagten, ja, für uns gab's, ich hatte 5 Brüder, ein Brot pro Woche, ja, das war krass. Aber mit dem Fisch müsste man vielleicht irgendwie, wenn das gesetzlich geregelt werden muss, irgendwie auf so eine Lösung kommen. Aber die andere Lösung ist natürlich, dass wir als Christen Maß halten und nicht nach dem Motto leben. Also wie ein Wort sagt, es gibt genügend für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Ja, das war's, was ich sagen wollte.
Das ist vollkommen richtig, das ist ganz wichtig, dass Sie auch aus dem christlichen Bewusstsein heraus Maß halten. Maß halten ist eine ganz entscheidende Richtschnur, mit der man sicherlich sehr, sehr viel in der Welt verändern und verbessern kann. Nicht nur in Bezug auf den Schutz der Meere, sondern auf den Bezug, im Schutz des Lebens und der Umwelt um uns herum insgesamt. Es sind ja nicht allein die Ozeane, die uns hier, sagen wir mal, um die Ohren fliegen oder deren Zustand sehr besorgniserregend sind. Es betrifft ja unser gesamtes Lebensumfeld, wo wir mit der Natur umgehen. Nach dem alten Spruch, wir tun so, als hätten wir noch eine zweite Welt im Kofferraum, die da irgendwo rumliegt und die wir dann auspacken können, wenn die alte verbraucht ist. Das ist eben nicht so. Auch was wir an Land den Tieren und der Natur antun, ist eine Katastrophe, muss man ganz einfach so sagen. Es wird nur vielfach nicht so gesehen oder es wird weggeschaut. Wenn man sich das Elend der sogenannten landwirtschaftlichen Nutztiere anschaut, das ist grausam, grauenhaft, was dort angerichtet wird. Und das in einer Gesellschaft, die sich dem Humanismus, dem christlichen Glauben und letzten Endes auch einem gewissen Maß an Empathie verpflichtet fühlt, die dann aber Lebewesen, auch sehr hochentwickelte Lebewesen von Delfinen und Schweinen, das sind Tierpersönlichkeiten, die wir dort quälen oder beim Fall der Delfine vernichten, ausrotten, die dürfen wir nicht so behandeln. Wir tun es aber trotzdem.
Leider. Dankeschön auch Ihnen für Ihre Anmerkung und Ihre Frage. Schöne Grüße nach Karlsruhe. Alles Gute für Sie. Renate Zilcher, Sie haben uns angerufen aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, meine Schwester hat mit Rollo Gebhardt zusammen auch einen Verein zum Schutz der Delfine gegründet, genau in dem Sinn, wie der eingeladene Herr.
Der Herr Karlowski, ja.
Ja, genau. es gesagt hat, dass es so wichtig ist, dass wir uns endlich dem Tierschutz widmen. Meine Frage dreht sich darum, wenn man schon mal Fleisch isst, ob dann Lamm eine Möglichkeit wäre.
Ja, grüße Sie, Frau Zilcher. So klein ist die Welt. Treffen wir uns jetzt übers Radio wieder. Ja. Ihr Name ist mir natürlich ein Begriff.
Aber ich bin
keine Frage.
Ich bin Renate
Zilcher. Ja, ich weiß, dass Sie Renate Zilcher sind. Ist mir klar. Ich weiß, dass Sie Renate Zilcher sind, aber trotzdem ist mir Ihr Name ein Begriff. Wir haben auch schon öfters miteinander korrespondiert. Ja, Lamm hatten Sie gefragt. Es ist bei allem, egal ob Lamm, Schwein, Rind, Huhn, Pute, immer die Frage, wie wurden diese Tiere gehalten? Wie wurde ihr Leben beendet? Und das kann man alles überprüfen, wenn man ein bisschen aufgeklärter Verbraucher ist. Es gibt bei den bei Demeter zum Beispiel oder auch bei Bioland Kriterien und Richtlinien, selbst nach EU-Biokriterien produzierten Lebensmitteln, die kann man nachschauen. So wurden die Tiere gehalten. Das ist verpflichtend. Es ist natürlich auch da nicht alles immer Gold, was glänzt. Aber nichtsdestotrotz haben sie da eine sehr hohe Sicherheit, dass sie ein Lebensmittel bekommen, was zum einen gesund ist, gesund produziert worden ist und mit möglichst wenig Tierleid, wenn sie denn Fleisch und Fisch essen wollen, hergestellt worden ist. Eine Alternative ist, man wird Vegetarier oder, wenn man noch weiter gehen will, Veganer.
Und ausführlich unterhalten wir uns darüber Ende Juni mit Frau Töllner von der Verbraucherschutzorganisation. Dann sprechen wir einfach auch über nachhaltige Nahrungsmittel aus heimischem Umfeld, worauf zu achten ist, also ausführlichst. Beachten Sie unser Programm, unser Tagesprogramm auf www.horeb.org oder besorgen Sie sich vielleicht auch unser Monatsprogramm auf Papier. Das wird Ihnen gerne kostenlos auch zugeschickt oder einfach, vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App. Dort wird auch immer das Programm aktualisiert, täglich, einige Tage im Voraus auch einsehbar, dass Sie planen können. Und natürlich kann jede Sendung ja auch per MP3 nachgehört werden. Auch diesem Thema haben wir uns schon angenommen innerhalb der Reihe Fokus Schöpfung. Ganz wichtige Frage auch. Dankeschön, Frau Zilcher.
Ja, danke auch Ihnen für auch. Ihren Anruf. Einen schönen Tag von mir.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Aus der Rhön, Monika Zornbecher am Apparat. Grüß Sie Gott.
Ja, guten Morgen. Aber bitte Zaunbrecher. Ich habe zwar manchmal Zorn.
Oh, wissen Sie was? Man versteht es am Telefon ja, manchmal so schlecht. Verzeihen Sie bitte, Frau Zaunbrecher.
Ja, ich bin jetzt auf Sendung.
Ja, Sie sind live auf Sendung.
Ja, also ich war ja jetzt ganz überrascht, als ich die Geschichte von Rollo Gebhardt hörte. Ich bin nämlich auch seit Gründung des Vereins Mitglied bei Rettung Gesellschaft zur Rettung der Delfine. Das nur nebenbei. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, in der Fuldaer Zeitung, das größte Containerschiff der Welt in Hamburg begrüßt mit einem Riesenzauber, was jetzt also
mehrere 10.000 Container, ne? 23.000 oder?
23.964 Standardcontainer.
400
jetzt habe ich meine Frage: Ist jetzt so ein Riesending besser als kleinere Container, was jetzt die ganze Belastung des Meeres mit Brennstoff und Algen und ach, was weiß ich, was alle angeht?
Das kommt natürlich, ja, erstmal grüß Gott, schönen guten Morgen. Schön, dass wir uns auf diesem Wege jetzt auch hören.
Richtig.
Ich würde mal sagen, dass da das relativ modern ist, dieser große Frachter, dürfte er auch mit einer sehr modernen Turbine ausgerüstet sein, die dann von den Emissionen her, da müsste ich mich mal mit beschäftigen, muss man sich anschauen, sehr viel weniger unterm Strich an Schadstoffen ausstößt, wie jetzt zum Beispiel mehrere alte, kleinere Containerschiffe. Also da sind wir sicherlich schon mal auf einer vernünftigeren Basis mit einem derart großen und modernen Containerschiff. Aber was bei dem Riesenteil erschwerend hinzukommt, damit das vollbeladen in den Hamburger Hafen fahren kann, braucht es auf der anderen Seite diese absolut katastrophale Elbvertiefung, die sich wiederum natürlich auch auf unsere gesamte Nordsee und auch auf Weltnaturerbe Wattenmeer sehr, sehr negativ auswirken wird, abgesehen vom Schiffsverkehr, der dadurch verstärkt wie auch in den Hamburger Hafen einfahren wird. Aber wir werden dort eine Sediment- und Schlammproduktion haben, abgesehen davon, dass wir Lebensräume für Flussfische, die ja dann auch zum Teil in der Nordsee vorkommen. Also das sind so Überschneidungslebensräume. Der Stint wandert von der Nordsee in die Elbe, um sich in der Elbe zu vermehren. Und dann geht er wieder zurück. Dieser Lebensraum fällt weg. Elbe ist auch in den letzten Jahren Lebensraum für unsere Schweinswale geworden. Robben kommen dort vor, also Seehunde schwimmen da rein. Das wird alles verschwinden. Und das nur, damit diese Riesenschiffe dann auch so weit ins Land eben bis nach Hamburg fahren können. Dabei haben wir ja den Jade-Weser-Port, wo diese Teile problemlos ohne größere Umbauten anlegen könnten. Hier ist also ganz klar, und das ist auch beim Blue Manifest ein wichtiger Punkt, dass das nicht so weitergeht. Wirtschaftsleistung, Wirtschaftskraft vor Umwelt gestellt worden. Und da haben auch letzten Endes die Grünen, die jetzt in Hamburg mit an der Regierung sind, nichts dran gewollt und nicht versucht, dran zu drehen. Die Elbvertiefung wird kommen und wir werden damit den gesamten Lebensraum Elbe von Hamburg bis zur Mündung in der Nordsee vernichten, zerstören. Das wird wahrscheinlich auch eine Todeszone werden. Und wir werden darüber hinaus noch weite Kilometer in die Nordsee hinein gravierende Verschlechterung des Meeresboden, Lebensraum, der auch wichtig für Fische, für Plattfische ist zum Beispiel, bewirken. Und was dann darüber hinaus noch weiter draußen passiert, lässt sich jetzt noch gar nicht abschätzen. Es ist eine einzige Katastrophe, was da geplant wird und was dort stattfinden wird. Und es lässt sich leider Gottes nicht mehr aufhalten.
Welche Alternativen würde es geben, weil auch in dem Papier, über das wir sprechen, Blue Manifesto, dem Rettungsplan für gesunde Meere, haben Sie auch Alternativen aufgeführt. Was wäre dazu jetzt eine Alternative, gerade was die Seefahrt, was den Handel?
Ja, man muss schauen, wie sich das jetzt wieder neu aufstellt. Wenn der Welthandel, also wie kommt der Welthandel überhaupt wieder in Schwung, auf welchem Niveau wird er stattfinden, wenn wir diese Krise überwunden haben? Das wissen wir jetzt noch alles nicht. Es ist sicher sinnvoll, mit modernen, großen Schiffen viel zu transportieren und an Anlegestellen, die jetzt nicht...
Um auch die Luft zu schonen.
Und dann in Häfen reinzufahren, die jetzt nur kilometerweit im Land liegen. Das ist nicht sinnvoll. Aber wie wird es überhaupt wieder diesen starken Handelsverkehr geben? Das ist nicht ganz klar. Da spekulieren wir jetzt viel im Raum herum. Das ist sicher gewollt, dass es wieder so kommt, aber ich hoffe ja, dass das Niveau, auf dem wir uns dann bewegen, geringer sein wird. Und das ist eine große Chance für die Weltmeere, sich ein wenig zu erholen, auch eine Chance für uns, indem wir lernen, mit diesem Lebensraum und mit der Natur, die uns umgibt, besser, sorgfältiger, nachhaltiger und fürsorglicher umzugehen. Vielleicht ist das ja so eine Art Schockeffekt, den wir ja verspüren oder ein Lerneffekt, der damit verbunden ist, mit dem, was jetzt um uns herum passiert. Und dann geben so Papiere wie das Blue Manifest natürlich Richtschnüre oder Richtlinien. Aha, so könnte es auch gehen. Das wäre vielleicht besser, wenn wir jetzt nicht wieder dorthin zurückkehren, wo wir hergekommen sind, weil das ist der Weg ins Nichts und in die Zerstörung, den wir gegangen sind.
Frau Zornbrecher, danke für Ihre Frage. Aufhänger war die Einweihung eines neuen Containerschiffes, das etwa 23.900 und was?
Aber Sie haben gesehen, es war nicht voll beladen, als es reingefahren ist, weil es mit diesem unter Volllast nicht derzeit, hat es zu viel Tiefgang, es kann die Elbe unter Volllast gar nicht befahren und deshalb wird diese Elbvertiefung gemacht.
So sagt mein heutiger Gast, der Diplombiologe Ulrich Karlowski, Journalist und Vorstand der Deutschen Stiftung Meeresschutz, die Elbvertiefung, die beschlossen ist und auch nicht mehr aufhaltbar ist. So, Johanna Herrmann aus Heiligenbronn haben Sie uns angerufen. Ich begrüße Sie herzlich hier bei uns in der Lebenshilfe auf Radio Horeb zum Welttag der Ozeane. Guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich ärgere mich oft, wenn ich hören muss, dass so viel Plastik und Müll ins Meer gelandet und die Fische alles, die fressen das auf und gehen zugrunde. Und das andere ist, wenn die Haie nicht mehr leben, dann ist es aus, dann geht alles kaputt. Und auch sonst mit der anderen, der Massenhaltung, das ist schlimm, das ist katastrophal. Da täte man am liebsten gar kein Fleisch mehr essen.
Wir gehen jetzt mal darauf ein, und das ist wirklich ein ganz wichtiges Stichwort, was Sie uns jetzt gegeben haben. Dankeschön dafür, Frau Herrmann, Plastik im Meer. Auch dafür setzen Sie sich ein. Das ist diese Vermüllung der Weltmeere, Stichwort Plastikmüll und auch Mikroplastik. Jährlich überfluten rund 10 Millionen Tonnen Plastikmüll die Weltmeere. Auch das ist für uns kaum vorstellbar, ja, Anbetracht der ausgeklügelten Mülltrennungssysteme, die in vielen westlichen Ländern und auch in mitteleuropäischen Ländern gehandhabt wird. Herr Karlowski, wie kommt es, dass die Meere, die inzwischen einer der dreckigsten Orte der Welt sind?
Naja, so kann man das jetzt nicht sagen. Es gibt Meeresregionen, die gehören sicherlich zu den dreckigsten Orten der Welt. Es gibt aber Gott sei Dank auch noch sehr, sehr viele Regionen, die sind pristin, also relativ unberührt. Dort finden wir noch eine intakte Natur. Wenn das nicht so wäre, könnten wir weltweit gar nicht diese Mengen an Fisch noch fangen, wie wir es derzeit tun, die da viel zu viel ist es natürlich. Was allerdings der Fall ist, Mikroplastik findet sich mittlerweile überall, selbst in der Antarktis, wo Plastikabfälle normalerweise nicht auftauchen. Es wird also verteilt in den Ozeanen. Was Mikroplastik oder auch Nanoplastik, denn aus Mikroplastik wird am Ende des Tages Nanoplastik, was die in den Organismen anrichten.
Also kleinste Teile.
Das ist
Teile,
so klein wie ein Virus, Nanoplastik.
Fische nehmen es automatisch auf, und dadurch, dass wir die Fische essen,
landet es
in den menschlichen
Kreislauf. Im Menschen ist es ja auch mittlerweile nachgewiesen, also das Mikroplastik. Aber was das im Organismus anrichtet, ist noch gar nicht ganz klar. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine sehr, sehr starke Last an Plastikmüll in den Weltmeeren erleben, und die haben es verkraften müssen. Es ist ein gigantisches Problem, was wir aber nicht auf den Meeren, sondern an Land zu lösen haben. Und dazu sind wir auch aktiv, unterstützen wir Organisationen, die zum Beispiel in Indonesien dafür sorgen, dass dort überhaupt so etwas wie eine Müllabfuhr auf Inseln, ozeanischen Inseln aufgebaut wird. Das ist für uns schwer vorstellbar, aber da gibt es nicht mal eine Müllabfuhr. Was haben die Menschen also gemacht, die dort leben, weil der Staat sie allein gelassen hat? Haben sie bislang den ganzen Müll einfach ins Meer gekippt. Und dort finden jetzt Projekte statt, wo zum einen eine Müllabfuhr aufgebaut wird. Es wird ein Bewusstsein dafür vermittelt, dass diese Rohstoffe ja auch einen Wert haben, dass man daraus noch Dinge wieder herstellen kann, dass sie einen immensen Schaden anrichten, wenn sie in die Umwelt gelangen. Und siehe da, es ist möglich. Die Menschen machen mit, die arbeiten mit, die führen diese Müllabfuhr- und Recycling-Systeme selbstständig weiter, nachdem das Projekt dort die ersten Infrastrukturen aufgebaut hat. Und so können, und Indonesien, muss man dazu sagen, ist das Land, wo weltweit der meiste Plastikmüll ins Meer gerät. Und so kann man dann Stück für Stück die Last verringern. Das ist natürlich ein sehr langsamer und mühsamer Prozess, aber wir müssen diesen Weg gehen. Das ist gar keine Frage. Denn wenn es so weitergeht, werden wir natürlich, die Zahlen liegen ja auf dem Tisch, inwieweit sie stimmen, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, werden wir um das Jahr 2050 herum wahrscheinlich mehr vom Gewicht her, von der Masse gesehen, mehr Plastik als Fische in den Ozeanen haben. Das darf nicht passieren. Das ist jetzt noch in unserer Hand und in der nachfolgenden Generation, das zu verhindern. Und daran arbeiten wir, und da arbeiten auch sehr, sehr viele andere daran, an dem Thema, und den Zustand nicht dazu so weit kommen zu lassen. Und es ist entscheidend, dass wir diesen Weg auch weitergehen.
Sehen Sie denn eine Möglichkeit, dass gerade der Plastikmüll, Tüten, Flaschen, Strohhalme, Zahnbürsten, aber auch große Teile von Schiffen, die mit Plastik ausgestattet sind, die im Meer rumschwimmen, auch große Plastikteile, dass die je wieder geborgen werden können?
Nein. Also die Versuche, ja, das, also man weiß eigentlich, da das Problem relativ neu ist, noch nicht so sehr viel. Was macht der Plastikmüll da eigentlich in den Ozeanen? Wie lange hält sich das? Wird es zerschlagen, zerstört? Wie schnell wird es zu Mikroplastik? Es gibt ja diese Müllstrudel im Pazifik, den großen pazifischen Müllstrudel. Das ist der größte, wo Meeresströmungen den Plastikmüll zusammentreiben. Dort gehen dann Mutmaßungen oder Spekulationen. Das sind Inseln, auf denen man laufen kann. Das ist alles völliger Quatsch. Wenn Sie da durchfahren, sehen Sie zum Teil kaum Plastikmüll. Vieles davon sinkt auf den Meeresboden, vieles wird an Land zurückgespult, sehr viel wird zerschlagen, zerstört zur Mikroplastik. Und wie diese Prozesse ablaufen, muss erstmal untersucht werden. Es gibt ja dieses Riesenprojekt Ocean Cleanup von Brian Slatt aus den Niederlanden, wo versucht wird, über riesige Fangarme im Ozean den Plastikmüll dort wieder rauszufischen. Die haben jetzt erstaunt festgestellt, ach, da kommt ja gar nicht so viel zusammen, was viele Wissenschaftler und Experten vorher schon prognostiziert hatten, und sind jetzt dazu übergegangen, mit Flussfangsystemen, was viel sinnvoller ist, das Einleiten des Plastiks aus den Flüssen in die Meere zu versuchen abzufangen, und gehen dort auch in Regionen, wo es brennt, also Bangladesch oder Indien, wo sehr, sehr viel Plastik einfach in der Umwelt entsorgt wird, wo auch das Bewusstsein der Menschen gar nicht dafür vorhanden ist, dass mit welchen Schaden sie da anrichten. Die haben auch gar keine Muße für ein derartiges Bewusstsein, weil sie viel zu stark damit beschäftigt sind, ihr tägliches Überleben zu sichern. Und da kann man sich keine Gedanken über Plastikmüll machen, verständlicherweise. Und da machen so Systeme Sinn. Also wie wir dem beikommen werden, was das für Wirkungen letztendlich auf die Meereswelt haben wird, ist noch viel zu wenig erforscht. Gerade beim Thema Plastikmüll, da fischen wir im wahrsten Sinne des Wortes noch ein wenig im Trüben. Viel bedrohlicher für das Leben in den Meeren ist in der Tat die Fischerei und die illegale Fischerei, weil dann sind die Tiere weg und tot und das sofort.
Dankeschön. Herr Karlowski, auch, dass Sie die Frage der und die Gedanken auch der Hörerin von Johanna Herrmann jetzt so aufgenommen haben. Die Lebenshilfe, wir neigen uns dem Ende zu. Für eine Hörerin, da können wir noch mit sprechen, das ist Theresia Dresemann. Sie rufen uns vom Niederrhein an. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Theresia Damen Dresemann. Und zwar, warum ich Damen jetzt benenne, weil mein Vater, ich bin reingeboren in die Landwirtschaft, finde den Vortrag toll. Ich gebe nur zu bedenken, weil mein Vater war, jetzt nicht um meinen Vater zu schützen, um Gottes Willen, der hat es für sich selber geregelt. Der ist auch verstorben und ich denke, alles gut. Aber für die Landwirtschaft, die haben viele Zwänge, aber ich wollte nur ganz kurz, ich habe mal versucht, Stichpunkte zu machen, damit das nicht lang wird. Ja. Milchviehbetrieb damals, da weiß ich noch, im Nachbardorf wurde die Milch sogar mit Pony und Kännchen, jeder kam aus dem Haushalt raus und holte sich seins und kaufte
das. Das kenne ich sogar noch.
Kenne ich auch.
Ich persönlich sage, mein Vater hat versucht, was er konnte zur damaligen Zeit. Da war das ja auch noch einfacher, weil vielseitige Betriebe. Der Druck war natürlich vielseitig nach dem Krieg da. Die andere Seite ist, warum ich jetzt anrufe. Die Landwirtschaft ist nicht nur eigenständig, sie hat die Beratung durch die Landwirtschaftskammer, die ist von der Politik zum Teil gesteuert, und vor Jahrzehnten haben viele Betriebe große spurige Sachen gehört und die Söhne das für wirklich wichtig gehalten oder auch die Eltern, das weiß ich nicht, das möchte ich auch nichts beurteilen, sondern nur zu bedenken geben. Und da habe ich eine Frage, dass diese Zwänge, also quasi auf Dauer Zwänge geworden sind, aber diese Zwänge kommen auch von der Bevölkerung durch, ja auch nicht mehr das Kännchen mit Milch füllen und Co. KG, sondern in der Landwirtschaft, die arbeitet ganz viel mit AK, ich wollte nichts aufzählen, wie viel Leute, wie viel mehr als wie viel andere Selbstständige gearbeitet haben. Wenig Rente nachher kriegen, das noch nebenbei, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Dann wirtschaftlich, betrieblich, viel Kapital drin, viel Sorge, heute viel Kritik, zum Teil durchaus sehr berechtigt, aber auch die Zwänge sind nicht klein. Und da wollte ich einfach zu bedenken geben, zu fragen, wie kommt ein Landwirt, der da raus will, der ist ja zum Teil in tausendfache Ketten gelegt. Einmal die Bürokratie ist tausendfach, die Anmeldung weiß ich von meiner Freundin in Bonn, die ist sofort das Kerl, muss angemeldet werden und KKG, also nicht das, das ist auch auf der anderen Seite verbraucherschutzmäßig wichtig. Aber ich wollte nur zu bedenken geben, wie kommt die Landwirtschaft, ohne dass die Bevölkerung allgemein sich wirklich auch nicht nur mit Kritik, sondern das habe ich auch auf Day for Future gehört zum Teil, wo die Landwirtschaft, da hat auch nachher ein Bauer gesprochen, das habe ich gehört, da war ich nicht da, ich lebe, sehr gut gesprochen, was ich machen kann, mache ich. Und macht er auch, das weiß ich hundertprozentig. Aber die andere Seite ist, wie kommt man auch in dieser Landwirtschaft, das ist ein Betriebszweig, der, also eine Berufsgruppe, die in der Bevölkerung nicht besonders große Wertschätzung, zumindest bei manchen, auch mit ganz viel Schelte bedacht wird, darauf, ohne dass der Betrieb bankrott geht, wie sowieso schon tausendfach, und das Sterben der Betriebe ist sehr groß.
Ich denke, Frau Dahmen-Dresemann, wir gehen dem Ende der Sendung zu, dass wir noch gut darauf antworten können. Einen ganz wichtigen Punkt, den Sie ansprechen, wichtiges Thema, die Zwänge der Landwirtschaft oder wo sie auch hineingeknebelt wurde, also mein Mann kommt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben es miterlebt. Ich habe das auch noch miterlebt. Da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an. Dankeschön dafür. Wir hören jetzt unseren Fachmann.
Sie können das gleich noch weiterfassen. Und zwar die so ähnlich wie vielen kleinen oder mittleren landwirtschaftlichen Betrieben geht es ja auch unseren deutschen Küstenfischern. Die sind unter den gleichen Zwängen und mit Quoten ausgestattet und mit Konkurrenzsituationen konfrontiert, unter dem kaum noch ein Überleben fähig ist. Aber wären das die Fischer, die noch für eine nachhaltige Nutzung der Fischbestände sorgen könnten oder die garantieren könnten. Und dann kommen eben Supertrawler mit 140 Metern Länge und 600 Meter langen Schleppnetzen und fangen denen alles vor der Nase weg und die stehen mit leeren Händen da. Das sind Steuerungsinstrumente der Politik, die da völlig in die falsche Richtung gelaufen sind und auch natürlich der großen Discounter. Die Landwirte brauchen faire Preise für faire Produkte. Und solange das nicht gewährleistet ist und die Bevölkerung leider Gottes immer noch nach den Billigangeboten und hier noch ein Schnitzel für 89 Cent und ein Liter Milch für knappen Euro oder wo ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade aktuell ist, giert und da diese Produkte abnimmt, sehe ich da jetzt auch irgendwie keinen Weg raus. Wenn die Politik muss dann auch wirklich Rahmenrichtlinien vorgeben, dass die Bauern für ihre Arbeit, für ihre gute Arbeit und wichtige Arbeit vernünftig bezahlt werden und nicht in diese Massenproduktion gehen müssen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen. Das ist ganz klar. Das ist auch ein Marktdruck, der diese Entwicklung so weit vorangetrieben hat. Keine Frage.
Dankeschön für diesen Gedanken, den Sie noch haben mit einfließen lassen. Für alle Zuhörer, die uns angerufen haben, für Sie alle an den Radios, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für Sie, Frau Dresemann, alles Gute, Gottes Segen, nochmal persönlich auch. Das war die Lebenshilfe zum Welttag der Ozeane. Wir haben über das Grundlagenpapier gesprochen, Blaues Manifest, zu Englisch Blue Manifesto, der Rettungsplan für gesunde Meere. Er wurde im Frühjahr dieses Jahres auf den Weg gebracht. Wir haben wichtige Themen angesprochen. Doch vielleicht so ein ganz kurzes Fazit, was Sie und ich, was wir beitragen können. Sie engagieren sich natürlich als Vorstand der Deutschen Stiftung Meeresschutz, aber Sie sind auch Verbraucher, so wie ich auch. Was kann ich als Verbraucher als beitragen?
Hinterfrage dein Konsumverhalten, schaue, wie die Produkte, die du kaufst, produziert werden, wo kommen die her, mit welchen Folgen war die Produktion für die Umwelt verbunden, und überlege, was du tust und muss ich es jetzt tun, muss ich es in dem Ausmaß tun und kann ich es nicht auch auf einem niedrigen Level tun. Das sind so Richtschnüre, die einem vielleicht ein bisschen helfen, für sich selbst was Gutes zu tun. Man hat dann ja auch gesündere Produkte wenn man zum Beispiel nur aus biologisch erzeugter Landwirtschaft sich konzentriert. Und gleichzeitig tut man natürlich auch viel für die Natur, die terrestrische wie auch die marine.
Dankeschön. Ulrich Karlowski war mein Gastjournalist und Vorstand der Deutschen Stiftung Meeresschutz. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie waren meine Gäste. Danke dafür. Sie können diese Sendung zeitunabhängig nachhören. Nehmen Sie gerne das Podcast-Angebot von Radio Horeb in Anspruch, unter unserer Mediathek zu finden, sowohl über die Radio Horeb App oder auch über www.horeb.org. Suchen Sie Sendungen, haben Sie Fragen zu bestimmten Gästen und Sendungen, rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Die Nummer, das ist die 08328921110. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.